HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Am Tisch mit der Künstlerin und Kuratorin Ute Ritschel, Gastgeberin Ruth Fühner. Es ist wirklich jammerschade, dass das schöne Wort Feld-, Wald- und Wiesenkunst so abfällig gemeint ist. Denn eigentlich könnte gar nichts besser passen zu den vielfältigen Tätigkeiten meines Studiogastes heute. Ute Ritschel, von Haus aus Anthropologin, betreibt Feldforschung mit künstlerischen Mitteln. Und das eben unter anderem auch im Wald und auf der Wiese, genauer im Garten. Wenn Sie uns heute, liebe Hörerinnen und Hörer, in Darmstadt hören, dann kennen Sie sie vielleicht als Initiatorin des Vogelfrei-Projektes, das private Gärten für Kunstaktionen der Öffentlichkeit zugänglich macht. Oder als Initiatorin des Waldkunstpfades. Für den höchst unwahrscheinlichen Fall aber, dass Sie noch nichts von diesen Projekten gehört haben, wollen wir Ihnen die jetzt als erstes gleich mal vorstellen. Ute Ritschel, was ist Vogelfrei?
Vogelfrei ist ein Kunstprojekt in Darmstädter Gärten, und zwar genauer gesagt im Darmstädter Komponistenviertel, ein wunderschönes Viertel, was früher die Gartenstadt Darmstadts war. Wir öffnen dort zwischen 20 und 40 Gärten seit 1995. Da fingen wir mal mit 18 Gärten an. Bei unserer großen Veranstaltung Paradiesgärten waren es dann 40 Gärten. Das war vor 3 Jahren. Letztes Jahr waren wir bei 30 Gärten, und das ist schon eine gewaltige Menge von bürgerschaftlichem Engagement, wenn Menschen ihre Gärten öffnen für unsere Kunstprojekte.
Was sind es für Künstler, die da dann ihre Werke zeigen, und was ist das für Kunst, die da zu sehen ist?
Die Kunstwerke sind normalerweise Installationen und Performances. Also wir zeigen sehr selten Skulpturen, also Dinge, die einen Garten möblieren, die interessieren uns eigentlich weniger. Wir sind immer damit beschäftigt, eine ortsspezifische Ausstellung zu kreieren. Das heißt, die Künstler haben die Möglichkeit, vorher die Gärten zu besuchen, oder wenn sie aus dem Ausland kommen, schicken wir ihnen Bilder, und dann überlegen sie sich ganz genau, was passt in diesen Garten oder Vorgarten, der natürlich auch zur Verfügung steht, oder auch die Plätze, die wir bespielen. Die Künstler, die wir das letzte Mal eingeladen haben zu dem Projekt Wintergarten zum Beispiel, da haben wir 19 Gewächshäuser kaufen müssen, die dann in den Gärten standen und bespielt wurden. Und zum Beispiel ein wunderbares Projekt waren 2 Künstler, die ihr Büro aufgeschlagen haben in 2 nebeneinander liegenden Gewächshäusern und zu allen Öffnungszeiten immer da waren und dort gearbeitet haben, Gäste empfangen haben und zum Teil auch recht erschöpft waren, weil es wirklich Ansturm von Gästen gab, weil das war schon was Besonderes, ein lebendiges Kunstwerk zu haben.
Aber Bürozeit ist natürlich eher tagsüber. Dieses Projekt allerdings, Wintergarten, das entfaltete ja auch so einen ganz besonderen Reiz, wenn es dunkel wurde.
Ja, ab 5 Uhr wurde es dunkel, und wir haben dann die Gewächshäuser beleuchtet und die Gärten natürlich alle. Es waren ja 42 Künstler involviert in dem ganzen Projekt. Das heißt, wir hatten auch Lichtprojekte, richtige Lichtprojekte. Mit Licht zu arbeiten ist sehr faszinierend, weil es ein ganz eigenes Material ist zum Gestalten. Man arbeitet eben mehr atmosphärisch, und wir hatten also immer 2 helle Stunden und 2 dunkle Stunden, und besonders schön war natürlich auch der Übergang dann.
Also ganz klar ist, da wird keine Kunst gemacht, die man sich dann hinterher getrost mit nach Hause tragen kann.
In den seltensten Fällen. Es gibt natürlich Dinge, die auch verkäuflich sind, die man mitnehmen kann, aber es ist wirklich ein ganz, ganz geringer Teil. Die meisten Projekte sind sehr oft auch mit Pflanzen, mit manchmal Dingen, die vorgefunden werden. Gerade die Performance-Künstler arbeiten sehr oft mit Sachen, die wir dort haben. Oder zum Beispiel die große Apfel-Performance, die wir für Paradiesgarten haben, wo die Künstlerin 2000 Äpfel hatte. Die kann man natürlich schlecht mit nach Hause nehmen. Aber sie wurden gegessen im Laufe der Vogelfrei-Aktion. Wir haben natürlich auch zum Beispiel die Künstlerin, die ein Fallschirmkleid gestaltet hat. Das wäre sehr schlecht in der Wohnung aufzuhängen, aber es war natürlich als Objekt, was in einem Baum hing, ein Kleid mit 5 Eingängen, was aber auch runtergeholt werden konnte und wo 5 Menschen gleichzeitig in einem Kleid durch die Straßen gehen konnten. Das sind schon faszinierende Dinge, und ich glaube, wichtig dabei ist, dass Menschen das in ihrer Erinnerung behalten. Sie sollen es nicht unbedingt mit nach Hause nehmen.
Also es ist eben alles andere als dekorativ gemeint, und das ist ja sicherlich auch eine Herausforderung gewesen zu Beginn für die Gastgeberinnen und Gastgeber, die Gartenbesitzer, die ja sich für so eine Art von Kunst auch erstmal sicherlich erwärmen mussten und ja ihre Gärten ja auch umgestaltet bekamen. Hat es denen immer so gefallen?
Wir hatten nie Klagen, sagen wir es mal einfach so. Aber natürlich gab es viele Diskussionen. Als wir 1995 anfingen, haben wir an alle Nachbarn in den 3-4 Straßen Zettel verteilt und haben gesagt, wenn wir 10 Gärten haben, dann machen wir es. Und es waren 18 gleich. Das fanden wir eine enorme Zahl. Und die waren sofort alle bereit, mitzumachen in jeglicher Form. Das heißt, wir haben auch immer selber die Künstler ausgesucht, die Kunstpaten heißen die Gartenbesitzer, haben kein Mitspracherecht bei der Auswahl der Künstler, weil es muss ja aus einem Guss sein. Und wir haben dann natürlich auch viele Diskussionen gehabt, denn viele Kunstwerke muss man den Kunstpaten näher bringen, weil sie sehr ungewöhnlich sind. Dann sind natürlich auch Sprachschwierigkeiten. Wir hatten Künstler von Argentinien über Kanada, über Asien, alles war da, und das sind natürlich auch Dinge, die man vermitteln muss.
Aber ich kann mir vorstellen, dass sich auf der anderen Seite auch ganz spannende Beziehungen ergeben zwischen Kunst und Kunstpate.
Ja, also Freundschaften sind entstanden, Gespräche natürlich, und auch in diesen, also eine Woche Aufbauzeit und 2 Wochen Ausstellungszeit, ist natürlich auch eine ganz intensive Diskussion über Kunst entstanden. Und ich denke, wir haben unser Viertel komplett mit Kunst durchwoben. Und wir haben auch eine ganze Generation Kinder begleitet zum Beispiel, die Kunst haben wachsen sehen, für die das völlig selbstverständlich ist, dass man über Kunst spricht, sie sich anguckt und damit auch leben kann. Also auch das war ein Effekt, an dem wir natürlich nicht gedacht haben am Anfang.
Vogelfrei ist ein biennales Projekt, das heißt also alle 2 Jahre, immer in den ungeraden Jahren, und das wechselt sich ab mit in den geraden Jahren dem Waldkunstpfad. Da geht es nun nicht in den privaten Raum, alles andere als das.
Genau. Also dieser Weg vom Öffentlichen oder vielmehr vom Privaten ins Öffentliche, das war schon ein großer Schritt, weil Kunstwerke im Privaten kann man gut schützen, im Öffentlichen nicht. Das ist ein gravierender Unterschied. Der Waldkunstpfad findet nun alle 2 Jahre, dieses Jahr zum 4. Mal, im Wald am Böllenfalltor, also in Darmstadt, im Bessunger Wald statt, und ist ein wirklich umfassendes Projekt im Bereich von Ökologie, sozialen Verbindungen, pädagogischen Verbindungen und künstlerischen Gedanken. Es ist ein Konglomerat aus all diesen Menschen auch, die daran mitarbeiten, dass sowas entstehen kann. Wir haben immer einen Pfad, der 2,6 Kilometer lang ist, der von der Klapperer Straße in Darmstadt hoch zum Ludwigshöhturm geht und dann auch wieder zurück natürlich. Es ist ein Rundweg, und auf dem Pfad finden sich meistens Kunstwerke von 15 bis 20 Künstlern. Also in diesem Jahr werden 17 Künstler und Künstlerinnen sein, die mitarbeiten, aus 9 Ländern immerhin. Es ist ein internationales Projekt. Wir haben nur 4 Deutsche dabei in diesem Jahr, normalerweise so ein Drittel. Und es geht darum, dass man im Wald Kunstentdeckung macht, bei einem Spaziergang etwas findet, was man überhaupt nicht erwartet hat. Sehr oft rufen mich Leute an oder schreiben mir E-Mails, ich wusste gar nichts von Waldkunst, und dann stand ich plötzlich vor dem U-Boot oder ich stand plötzlich vor dem Theater oder ich stand plötzlich am See und habe das und das Kunstwerk gesehen. Also die Überraschung und die Freude, die wir damit auslösen, ist überwiegend. Es gibt natürlich wie auch immer mal Kritik, wo jemand sagt, ah, oh, mein schöner Wald, da soll nicht irgendwas anderes drinstehen. Wir haben natürlich für alles eine Lösung. Die Idee ist, dass wir etwa ein Drittel der Kunstwerke für längerfristigen Planung dort haben, also 5 bis 10 Jahre, sagen wir mal. Ein Drittel der Kunstwerke bleibt bis zum Herbst, Winter und wird dann abgebaut, und ein Drittel verschwindet sofort nach der Ausstellung. Von daher wird es also auch nicht zugestellt, sondern es bleiben im Moment sind etwa 10 Arbeiten drin, eine geringe Anzahl von Arbeiten, die man immer wieder sehen kann und beobachten kann.
Zum Beispiel, vielleicht hat sie ja der eine oder die andere, die uns jetzt zuhören, schon gesehen und weiß gar nicht, in welchen Zusammenhang das gehört.
Ja, also der absolute Renner, und ich sage immer, es ist ein legendärer Platz, die möchte man ja auch schaffen in so einem Ort, ist sicher das U-Boot, das von Roger Rigord, einem in Darmstadt ansässigen Künstler, geschaffen wurde, was für Kinder auch wirklich der Treffpunkt ist. Wir sagen, wir treffen uns am U-Boot. Ein U-Boot im Wald ist natürlich erstmal was Ungewöhnliches. Es ist etwa 20, 22 Meter lang, hat einen Turm, auf dem man auch draufsteigen kann, wo man einen Ausguck hat. Also es ist aber kein Spielzeug. Es ist kein Spielgerät. Es hat schon diese Funktion, dieses Ungewöhnliche im Wald, dass etwas aus dem Erdboden kommt, was uns in einer ganz neuen Art berührt auch. Es ist aus Holz, es ist in einer ganz glatten Form. U-Boote sind ja auch sehr ästhetisch, finde ich. Und es kommt auch vorne auf den Weg direkt raus mit der Schnauze. Also es hat schon was ganz Dramatisches. Eine andere Arbeit, die ich persönlich auch sehr liebe, ist das Theater von dem Künstler von der Elfenbeinküste, James Kokubi, die er in zwei Sänken im Wald eingebaut hat, 66 Sitze aus Eichenholz und noch einen kleinen Bereich, wo solche Stäbe, die einen Pfosten drin haben, mit starken Spitzen, die einen fast aufzuspießen scheinen. Also dieser Kontrast des starken, wilden, zerstörerischen zu dem ruhigen, meditativen Sitzplatz, in dem man sitzen kann. Ich habe sehr oft schon Leute dort gesehen, die dort Lieder singen, sitzen, sich unterhalten, die das als Treffpunkt nutzen. Ja, also es ist eine sehr offene Struktur im Wald. Man kann ja auch jederzeit kommen, Tag und Nacht, und das ist natürlich wunderbar. Und die Kunstwerke sind jetzt auch nicht gefährdet, dass sie gestohlen werden. Sie sind einfach zu groß. Zerstörung gibt es natürlich. Wir haben eine große Menge Renovierungen auch dieses Jahr zum Beispiel gemacht. Das U-Boot wurde komplett renoviert und die neuen Arbeiten, die jetzt im Entstehen sind oder auch entstanden sind, zum Beispiel das Waldenhaus, das sind natürlich auch Sachen, die dann länger bleiben und wieder so legendäre Orte werden können.
Waldenhaus, da denkt man an den Amerikaner Thoreau, der ja in Walden sich zurückgezogen hatte an einem See.
Genau.
Und da sind wir vielleicht auch so ein bisschen beim Naturschutzgedanken oder beim Ökologiegedanken, der da so ein bisschen mitschwingt bei dem ganzen Projekt, beziehungsweise ja eigentlich auch mit im Vordergrund steht.
Ja, als wir anfingen, das im Wald zu machen, ganz kurz die Geschichte. Ein Künstler, Joachim Kuhlmann, ist in den Wald gezogen, hat den Förster kennengelernt, Peter Fischer. Und die haben mich da angesprochen und sagen, hier muss Kunst rein. Dann haben wir mit dem Forstamtleiter gemeinsam überlegt, wie kann man das machen, und haben dieses Symposium geplant. 3 Wochen Arbeit im Wald und 4 Wochen Ausstellung. Das ist so ein Zeitraum, den man dem Wald auch zumuten kann. Naturschutzgedanke ist natürlich immer sehr breit zu sehen. Wir müssen öfter auch Genehmigungen haben, weil wir ja mit Wasser arbeiten, weil wir mit Bäumen arbeiten. Aber wir haben noch nie irgendwas zerstört oder irgendwas rausnehmen müssen, sondern wir arbeiten mit den Gegebenheiten, die dort sind, damit es sich auch einfügt. Denn es soll ja weiterhin dieser wunderschöne Naturwald sein, den wir dort haben.
Ja, und sicherlich auch problematisiert werden, dass dieser Naturraum bedroht ist.
Genau.
Sie haben viel im Ausland gearbeitet, Ute Ritschel, vor allem in Amerika auch. Und auf einer amerikanischen Website heißt es über Sie, Ritschel draws upon the experiences of mystery and risk found in nature. Also was sind das für Erfahrungen mit dem Mysteriösen und dem Risiko, die Sie in der Natur finden?
Das Mysteriöse, ich gehe zurück zu meiner Kindheit, wenn ich an solche Dinge denke. Ich bin wirklich auf dem Land groß geworden, hier in der Nähe von Frankfurt, und habe den Wald, die Natur, die Wiesen, unseren großen Garten, der 4000 Quadratmeter hatte, immer als mein Reich empfunden. Und das ist etwas Mysteriöses. Ich konnte jeden Holunderbusch benutzen als Spielkameraden. Ich konnte Pilze suchen. Ich konnte am Bächlein sitzen. Ich hatte also viele, viele Möglichkeiten. Also dieses Mysteriöse ist etwas, was ich in all den Dingen, die ich im Wald tue, auch sehe, fühle und auch wieder weitergeben möchte.
An diese Kindheitserlebnisse, diese Kindheitswelt, dieses Kindheitsmysterium knüpfen wir gleich im zweiten Teil unseres Gespräches an. Wir hören jetzt erstmal ein bisschen Musik, die Sie uns mitgebracht haben. Was ist das?
Ja, als erstes habe ich Ihnen etwas mitgebracht, was jetzt aus einem anderen Bereich meines Lebens stammte. Barbara, die Chansonsängerin aus Frankreich. Ich habe ja auch 2 Jahre in Paris gelebt, und eigentlich war einer der Auslöser, dass ich diese Musik auch kennengelernt habe, denn ich konnte noch gar kein Französisch zu dem Zeitpunkt. Das war Anfang der 80er Jahre, und ich hatte 2 junge Studenten, einen Franzosen, einen Deutschen in Erlangen, wo ich studiert habe, kennengelernt. Und wir haben Barbara gehört, 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 gehört. Und dann haben wir gesagt, jetzt fahren wir los nach Paris. Wir wollen Croissant essen. treffen in Paris. Und wir haben das auch gemacht. Und so, alle reden davon, wir haben es gemacht. Wir sind dann abends ins Auto gestiegen und am nächsten Morgen konnte man mit dem Auto noch unter dem Eiffelturm fahren und sind da auch stehen geblieben. Und dann haben wir gleich Croissant und Café au lait zu uns genommen. Und ich würde sagen, wenn ich Barbara und dieses Lied Göttingen höre, was das einzige Wort war, was ich verstanden habe in dem Lied damals.
Schade, dass sie nicht von Erlangen gesungen hat.
Ja, es hätte genauso gut für mich Erlangen heißen können. Erlangen. Das sind Sehnsüchte, die man ja auch erfüllt hat und ich dann auch 2 Jahre dort gelebt habe und auch Französisch gelernt habe.
Bien sûr, ce n'est pas la Seine, ce n'est pas le bois de Vincennes, mais c'est bien joli tout de même. À Göttingen, pas de quai et pas de rengaine, qui se lamente et qui se traîne, mais l'amour y fleurit quand même. À Göttingen, ils savent mieux que nous, je pense, l'histoire de nos rois de France, Hermann, Peter, Helga et Hans, à Göttingen.
Vielleicht ist es weniger die Sehnsucht nach Göttingen, die aus diesem Lied spricht, als die Sehnsucht nach der Sehnsucht überhaupt. Barbara war das, die französische Chansonsängerin, mitgebracht in den Doppelkopf in HR2 Kultur von der Künstlerin und Kuratorin Ute Ritschel. Frau Ritschel, wir haben über Ihre Darmstädter Projekte Vogelfrei und über den internationalen Waldkunstpfad gesprochen. Und wir sind schon ein bisschen eingetaucht in Ihre Gartenkindheit, wo all das begonnen hat. Und dann gab es da noch eine Großmutter.
Ja, meine Großmutter hat mich sehr geprägt. Sie hat diesen Garten zusammengehalten, geliebt. Die Urgroßmutter hat ihn erworben und die Großmutter hat ihn erhalten. Und sie hatte aber auch ein Porzellangeschäft. Und das war natürlich für mich als Kind die größte Freude. Ich sage immer, ich bin unter der Ladentheke groß geworden. Deswegen habe ich auch eine große Liebe zu Dingen. Ich denke, die Verbindung aus Theaterwissenschaft, ich habe ja Theaterwissenschaft und Anthropologie studiert, und die Liebe zu den Dingen verbindet sich natürlich ideal in der Arbeit mit Kunst, weil man all das reinbringen kann. Man kann die Dramaturgie reinbringen, wie der Ablauf von Dingen läuft, aber man kann auch die Objekte reinbringen. Ich hatte Ihnen eine kleine Abhandlung über Utes Utensilien zukommen lassen, die ich zu meinem 50. Geburtstag an meinen Freunden vorgestellt habe, und da habe ich 30 Objekte aus meinem Leben ausgewählt. Und das ist nicht einfach. Erst denkt man, oh, 30 ist viel, aber ich wollte exakt diese Zahl. Und dann merkte ich aber, es gibt tatsächlich gerade mal so 30 Objekte, die mein Leben komplett bestimmen. Und das sind wirklich spannende Objekte. Um auch die Großmutter wieder zu erwähnen, ich trage immer 2 Ringe zusammen und ich nenne die meine Großmutterringe. Der eine Ring Mutter meines Vaters, Mutter meiner Mutter, und die sind zusammen perfekt an meinem Finger und geben mir Stärke und Freude. Ich freue mich immer, wenn ich sie trage. Aber Porzellan zum Beispiel, um das noch zu erwähnen, ich sammle Mokkatassen aus allen Bereichen, aber nur eine Form, weil meine Mutter mir 2 Tassen hinterlassen hat. Und dann habe ich angefangen, nach ihrem Tod genau diese Porzellantassen zu sammeln. Aber es ist nicht das einzige Porzellan, was ich habe, können Sie sich vorstellen.
Ich frage deswegen danach, weil das so privat klingt. Aber das Private und das Öffentliche und das Verhältnis beider zueinander, das ist ja auch ein großes Thema von Ute Ritschel in ihrer Arbeit.
Ja, auf jeden Fall. Da ich ja im freien Kulturbereich tätig bin und jetzt nicht fest an einem Haus bin, ich war zwar früher am Theater, habe ich natürlich viele Dinge, die ich verbinden muss. Ich kann also frei entscheiden, was ich tue. Das ist der ganz enorm großer Vorteil, aber ich muss auch immer sehen, wie ich damit umgehe, wie ich es vermittle, wie ich es finanziere, das ist ein ganz wichtiges Thema, aber auch wie diese ständige Innovation, die sich durch die Veränderungen eingesetzt hat, wie ich das wieder realisiere. Also das, was gut funktioniert, wird auch angenommen. Wenn ich also vogelfrei mache oder Waldkunst mache und es klappt gut, die Menschen kommen, dann mache ich es weiter. Meistens hat alles so geklappt, wie ich es mir vorgestellt habe, und ich habe Dinge aus meinem Leben, die ich dachte, die mir Freude machen, anderen Menschen vermitteln wollen. Und ich glaube, das war immer meine Motivation gewesen.
Und Sie tragen das ja auch weiter, also in Grenzüberschreitungen objektiverer Art, wenn man es so will. Also Sie lassen private Gärten öffnen für die Öffentlichkeit. Sie tragen bei einer anderen Performance-Reihe, die Sie für Darmstadt sich ausgedacht haben, in die Straßen der Stadt auch Dinge, die eigentlich eher zu Hause stattfinden.
Ja, zum Beispiel der Kunsttreffpunkt. Wir haben gerade Brotzeit gehabt mit zwei amerikanischen Künstlerinnen, wo Amber Ginsburg, die Künstlerin, Brotformen in Form von Händen gemacht hat, 16 Hände aus Amerika mitgebracht hat und dann in 7 Privathaushalten Brot gebacken hat, was wieder am Nachmittag in der Stadt an Menschen verteilt wurde. Und wir haben es verkostet, über Rezepte diskutiert, über Brot allgemein und die Bedeutung dessen. Also es sind immer wieder Verbindungen öffentlich-privates, die mich besonders faszinieren. Was anderes, was mich sehr fasziniert, ist immer wieder die Verbindung von Kunst und Wissenschaft natürlich. Also ich gehe auch in die andere Richtung. Und da ich ja selber auch immer wieder schreibe oder Vorträge halte, muss ich natürlich auch theoretisch arbeiten. Und da haben wir wirklich das ganze Spektrum vom Brotbacken bis zum wissenschaftlichen Vortrag. Verbindet sich eigentlich alles in diesen Kunstprojekten für mich.
Das Brotbacken ist ja eben auch nicht nur eine Tätigkeit zur, sagen wir mal, alltäglichen Lebenserhaltung gewesen, mal in jedem Privathaushalt früher, sondern es verbindet sich natürlich auch eine ganze Geschichte damit, eine volkskundlicher Zugang, wenn man so will. Da wären wir auch wieder bei der Wissenschaft. Aber wenn wir es jetzt inhaltlich nehmen, das Backen, der Schmuck, von dem Sie vorhin gesprochen haben, das Porzellan, das sind ja alles Dinge, die sich sehr auch mit dem weiblichen Leben verbinden.
Das hat sicher seinen Grund darin, dass ich eine große wissenschaftliche Arbeit gemacht habe über Performance-Künstlerinnen Anfang der 90er Jahre und 15 Frauen in Amerika und 15 in Deutschland interviewt habe, also Lili Fischer zum Beispiel, Alison Knowles, Caroli Schneemann, das sind alles bekannte Frauen im Performance-Bereich. Und es ging mir eigentlich um die Idee der transformativen Sehnsucht in der Performance.
Oh Gott, was ist das? Das hört sich schrecklich schwierig an.
Die Sehnsucht der selbst der eigenen Veränderung eigentlich. Wie verändere ich mein Leben als Künstlerin durch die Performance? Weil Performance entstand ja in den 60er, 70er Jahren und diese Künstlerinnen haben alle in dieser Zeit oder kurz danach angefangen. Und als ich das alles bearbeitet habe, habe ich festgestellt, dass viele Frauen erstmal anfingen aus ihrem Lebensumfeld, also Küche, Kinder, Kirche, wie es so schön bei Dario Fo heißt, tatsächlich zu rekrutieren. Und diese Themen natürlich auch erstmal eine Grundlage waren für eine Arbeit, weil woher bezieht man denn sein Wissen? Nämlich aus dem, was die eigene Biografie hergibt. Und daraufhin habe ich dann auch selber zum Beispiel angefangen, Eat Art Projekte oder Kunst und Essen zu machen, weil es mich bei Vorträgen, die ich gehalten habe, einfach, es musste einen Anfang geben, wie ich das selber wieder rüberbringe, ohne nur drüber zu sprechen. Ich musste also auch selber performativ tätig werden. Und das war wirklich die größte Entdeckung in meinem Leben, dass ich das auch kann, dass ich nicht nur Dramaturgin bin oder Kuratorin bin, sondern dass ich auch selber es machen kann. Ich habe so eine mini kleine Schauspielausbildung gemacht in Amerika, aber völlig unfähig zu sprechen zum Beispiel, finde ich zumindest. Aber Performance ist was anderes. Es kommt aus einem selber. Es ist das eigene, was man rausgibt. Und ich habe mal so einen schönen Satz kreiert für meine Arbeit, dass die Performance eigentlich das ist, was der Künstler in seinem Lebensweg, der immer weitergeht, plötzlich ist da wie so ein kleiner Berg, da ist die Performance und dann geht es wieder runter. So Höhepunkte des Lebens, die dann in eine Performance umgesetzt werden und kontinuierlich aber diesen Lebensweg darstellen.
Mhm. Könnte man vielleicht auch sagen, dass diese Höhepunkte mit so einer Art Lupe vergrößern, was auf diesem Lebensweg sonst sich so angesammelt hat?
Ja, auf jeden Fall. Es ist ein kurzer Blick und der kondensiert sich natürlich. Man muss ganz dicht, wenn man hat eine Performance, eine halbe Stunde, eine Stunde und da verdichtet es sich. Also wenn ich mal ein Beispiel über meine Essenssachen sagen kann, es fing an mit dem Satz, der in meinem Kopf war, "There is a toaster in your future." Da ist ein Toaster in deiner Zukunft. Es ist unglaublich. Und diesen Satz hat der Freund meines amerikanischen Freundes, mit dem ich in Kansas gewohnt habe, zu mir gesagt, als ich in die Küche kam eines Morgens. Und 20 Jahre später wurde ich gefragt, willst du nicht einen Abschlussvortrag in Mannheim zu dem Performance Festival machen? Dann sage ich, ja, ich könnte über There is a Toaster in Your Future sprechen. Und dieser Satz kam so spontan, ich wusste nicht, was ich mir damit antue. Und ich habe einen sehr schönen, für mich spannenden Vortrag gemacht. gemacht, wissenschaftlich, aber es wurde getoastet und es wurde für jede Wissenschaft, mit der ich mich beschäftige, nämlich Theaterwissenschaft, Kunstgeschichte, Anthropologie und bildende Kunst, die ja keine Wissenschaft ist, aber trotzdem habe ich eine Farbe gewählt, womit die Toast bestrichen wurden und ins Publikum gegeben wurden. Und der Endeffekt war, dass ich gesagt habe, jetzt können Sie mischen. Möchten Sie Anthropologie und Kunst mischen oder Theater und Kunstgeschichte? Und dann kamen die Rufe, ja, wir wollen alles. Und ich hatte jemanden dabei, eine Performance-Künstlerin, die mit mir gearbeitet hat, weil man kann ja nicht reden und alles. Und dann haben wir geschmiert und gestrichen und verteilt und es wurde greifbar und essbar, worüber ich gesprochen habe. Und das war meine erste große Eat-Art-Performance.
Also das Haptische spielt eine große Rolle in der Kunst von Ute Ritschl. Und noch was anderes, das ist mir aufgefallen bei diesem Brotprojekt in Darmstadt. Diese Brote entstanden zu Hause, wieder in Privathaushalten, das haben Sie vorhin schon gesagt, aber dann wurden sie auf den Markt getragen. Ja. Und es gab dort einen kleinen Stand und die Leute konnten da hinkommen und dieses Brot probieren, sich angucken, sich auch die wunderschönen Tonformen angucken, die Amber Ginsberg für diese Brote gemacht hat. Und irgendwie haben die Leute nicht immer so gleich verstanden, was das ist. Also ich habe mir von der Künstlerin sagen lassen, manche waren sogar böse, dass sie nicht dafür bezahlen durften.
Ja. Also wir hatten überhaupt kein Geld involviert in das Projekt, weil erstens ist es ja etwas, was die Künstlerinnen bringen. Die haben ein Honorar von mir bekommen und haben das gemacht. Aber die Leute waren erstaunt darüber, dass es nichts kostet, weil ja alles was kostet. Und dann kamen auch einige, die uns eine Spende geben wollten, aber wir waren gar nicht darauf eingerichtet. Aber es gab auch andere, die wirklich kamen und sich mit Brot versorgt haben. Es kamen sehr viele Wohnsitzlose auch. Weil Brot ist ja nun mal das grundsätzliche Lebensmittel. Und wir waren erstaunt darüber, wie viele dann auch wirklich ganz viel auf einmal gegessen haben, in sich reingeschlungen haben. Oder dann andere wieder, es kamen sehr viele verschleierte Frauen, interessanterweise, die über ihr Brotbacken berichtet haben. Wir haben ganz spannende Gespräche zu dem Thema mit Kindern und so gehabt. Also diese Frauen, die vielleicht nicht so oft auch Kontakt aufnehmen auf der Straße mit anderen Leuten. Und das war aber so was Anheimelndes. Man konnte da Kontakt aufnehmen. Und dann haben wir ja richtig Brot geknetet auf der Straße auch. Und das war schon klar, es ist ein Kunstprojekt. Wir mussten natürlich drüber sprechen, warum ist Brotbacken Kunst auch? Es ist immer schwierig. Wir kommen ja aus diese soziale Skulptur, die von Beuys propagiert wurde, aber natürlich in allen Kunstwerken heute viel stärker vorhanden ist, die mit Performance zu tun haben, weil sie ja mit Menschen und Interaktionen zu tun haben. Und das haben wir dort gemacht auf der Straße am Weißen Turm.
Eben Brot backen auf der Straße oder Brot verschenken auf dem Markt, wo eigentlich nur Geld zählt. Worauf ich damit raus will, ist, Ute Ritschl liebt es auch, wenn die Dinge nicht an ihrem Platz sind.
Ja, unbedingt.
Das heißt nicht Unordnung, sondern das heißt, was heißt das eigentlich?
Ja, ich möchte die Wahrnehmung der Menschen verändern. Ich möchte Überraschungen bringen und möchte, dass Menschen was anderes erleben, was sie aus dem Täglichen herausholt und was sie wieder mitnehmen können in ihr Leben und was sie bereichert. Und das passiert nur, indem man aufweckt und aufrüttelt und andere Dinge an einen Ort stellt, wo man sie nicht erwartet. Also Kunst in private Gärten, Kunst im Wald, Kunst auf der Straße. Es ist ja ein Anliegen, ein Wunsch. Natürlich, wenn man von der Theaterwissenschaft kommt, wir sind ja in meiner Generation sehr stark geprägt von diesen neuen Theatermachern, die in den 70er Jahren gearbeitet haben, in Berlin, überall. Schaubühne am Hallischen Ufer oder Robert Wilson, die plötzlich andere Wahrnehmungen geschaffen haben. Das ist unsere Grundlage. Und ich habe 1979 Bekanntschaft mit Richard Techner gemacht, der große Performance-Professor an der New York University, habe dann dort auch studiert mit ihm. Da war gerade das Thema Operation am offenen Herzen in der Performancekunst. Wir sind dann zwar nicht in dieser Gruppe gewesen, aber ich war in der Gruppe, wo es um Archäologie und Performancekunst ging. Und plötzlich öffnete sich die Welt zu ganz anderen Dingen. Warum nicht das, was andere Leute als ihren Beruf sehen, in der Kunst spiegeln und reflektieren? Und da kommen wir dann auch wieder zu diesem Bereich Wissenschaften, wo man auch sagt, ja, wir müssen die Geografie, die Geologie, die Biologie, die Forstwissenschaft, die Meteorologie, die Klimaforschung mit reinnehmen in die Kunst, es reflektieren und spiegeln darin und dann wieder rausgeben in einer veränderten Form.
Also Klimaforschung, das ist gleich der Beginn unserer nächsten Gesprächsrunde. Ute Ritschl, aber vorher, wie man sich denken kann, eine kleine Pause mit Musik und diesmal mit den nächsten Königinnen.
Ja, Lorraine Brochen. Das habe ich auch zu meinem 50. Geburtstag bekommen, das Lied The Lady is Hungry. Es geht um Essen und wurde mir von Katharina Sommer, einer Performance-Künstlerin, mit einer wunderschönen Essens-Performance geschenkt, wo kleine Puppen gekocht wurden. Und so wild ist das Lied auch.
Schweizer Künstlerinnen machen Musik, das waren die Reine Prochaine, zu denen auch zum Beispiel Pippi Lotti Rist dazugehört. Aber zu Gast heute im HR2 Doppelkopf bei Ruth Fühner ist nicht Pippi Lotti Rist, sondern die Theorie-Performerin Ute Ritschl, die sich auch mit Klimakunst beschäftigt, beziehungsweise vielleicht sogar diesen Begriff überhaupt erst erfindet, oder?
Ich weiß nicht, ich versuche ihn gerade zu etablieren. In diesem Jahr ist ja der 4. Waldkunstpfad, der 4. internationale Waldkunstpfad und das Thema ist Kreisläufe und Systeme. Wir haben eine Künstlerin aus Chicago eingeladen, Frances Whitehead, sie ist Professorin dort an the School of Arts, of the Arts Institute. Und Frances ist eine sehr imaginative Künstlerin. Sie kam also 5 Tage hierher, sagte, ich will was mit Wetter machen, mit Klima. Und dann haben wir erstmal 5 Tage erforscht. Deutscher Wetterdienst, Eumetsat, Geopark, die Weinberge an der Bergstraße. Und haben festgestellt, dass natürlich sehr viel über das Thema gemacht wird, aber nichts Künstlerisches gemacht wird. Und sie hat jetzt ein Projekt dafür für den Waldkunstpfad geplant.
Geopark, das ist, oh Moment, also vielleicht müssen wir sogar noch mehr erläutern. Also Eumetsat ist ein meteorologisches Satellitensystem.
Basierend in Darmstadt.
Ja. Basiert in Darmstadt. Ja. Aber der Geopark?
Geopark Odenwald-Bergstraße mit dem Sitz in Lorsch ist einer von 13 Geoparks in Deutschland, von über 50 weltweit. Und die sind für geologische Strukturen und die Erhaltung dieser Strukturen in bestimmten Landstrichen zuständig. Und wir arbeiten schon seit einigen Jahren mit Jutta Weber, der Geologin dort, zusammen.
Okay. Und was entsteht daraus für Kunst?
Also, Frances Whitehead hat sich mit dem Thema des phänologischen Waldes beschäftigt. Die Phänologie beschäftigt sich mit dem Wachstum und Blühen der Pflanzen zu bestimmten Jahreszeiten. Also daran kann ein Biologe feststellen, wie sich das Klima entwickelt oder das Wetter entwickelt. Zum Beispiel, ich fand es ganz spannend, in dem phänologischen Garten gibt es das Schneeglöckchen blüht am 7. Februar. Also sowas Eindeutiges finde ich einfach toll, wenn man genau sagen kann, so funktioniert das. Und so fasziniert war Frances auch und sie möchte jetzt in Darmstadt an dem phänologischen Wald arbeiten. Ihr Projekt für den Waldkunstpfad sind 17 Punkte, die sie im Wald markiert mit dem Gitternetzwerk mit den Strukturen, die über dem Wald liegen, die man braucht für Erforschungen im Wald. Sei das jetzt von Eumetsat mit dem Klima, sei das vom Wetterforschungsamt, aber sei es auch für das Waldinventar, was gemacht wird. Also das sind Punkte, die sie festlegt und die man bei dem Waldrundgang dann auch finden kann. Unser Projekt ist es jetzt, mit Bürgerwissenschaftlern, also mit Menschen, die zusammenarbeiten wollen, mit ihr eine Gruppe zu bilden, die dann auch den phänologischen Wald mit ihr erforschen. Wir haben sie jetzt eingeladen, 2 Jahre lang unser Visiting Artist, also unsere Gastkünstlerin zu sein. Wir machen das jetzt schon seit einigen Jahren, dass wir immer 2 Künstler als Gastkünstler haben bei Waldkunst. Aber jetzt ist es das erste Mal, dass wir sagen, wir wollen wirklich ein 2-jähriges künstlerisches Feldforschungsprojekt mit ihr durchführen. Ist auch für uns etwas Neues und wir suchen noch Partner dazu. Wir haben natürlich auch schon Partner, die vorhin erwähnten, haben Interesse signalisiert, aber wir suchen nicht nur Partner, wir suchen natürlich auch Finanzierungsmöglichkeiten, weil sowas kann man natürlich nur machen, wenn man wirklich auch ein bisschen einen Hintergrund hat, um daraus wieder ein visuelles Kunstwerk entstehen zu lassen.
Jetzt sagen Sie, Ute Ritschel, ganz oft wir.
Wir.
Wer ist wir?
Also wir bei Waldkunst ist der Verein für internationale Waldkunst. Wir sind ein sehr kleiner Verein. Wir sind so 20, 25 Menschen, die engagiert sind. Ich bin die Kuratorin, also ich mache natürlich auch die Auswahl der Künstler. Aber die Zusammenarbeit und die Basis des Ganzen, das geht nur, indem man mit mehreren Menschen zusammenarbeitet. Ich arbeite wahnsinnig gerne in der Gruppe und brauche das auch.
Also auch ohne, dass man einen Klagegesang anstimmt und mit einer gehörigen Bereitschaft zur Selbstausbeutung ist eben wahnsinnig viel auch auf die Beine zu stellen. Ja, das bewundere ich immer wieder gerne. Ute Ritschel, Kurator kann man heute an der Uni studieren. Was halten Sie denn eigentlich davon? Sie haben sowas Ähnliches ja auch gelehrt in Wisconsin.
Also ich habe es nie gelernt und ich wusste erst auch nicht, dass ich es bin. Ich habe es einfach getan, weil ich war ja Dramaturgin und Theaterwissenschaftlerin und Anthropologin und so viele Titel. Und es ist ganz egal, wie man heißt. Man muss die Arbeit machen, die einem Freude macht. Aber man kann heute Kuratorin studieren oder Kurator werden an Hochschulen. Ich habe es unterrichtet in Madison, Wisconsin, wo auch ein Waldkunstpfad ja letztes Jahr stattfand und habe mir die ganze Theorie erarbeitet und habe festgestellt, dass es sehr viel Freude mir macht, es zu unterrichten, weil ja jeder meiner 16 Studenten auch ein Kunstprojekt, ein kleines Mini-Kunstprojekt gemacht hat in dem Semester. Aber wirklich Kurator wird man erst, indem man es tut. Also das ist das, was ich den Studenten vermittelt habe, die natürlich den großen Vorteil hatten zu sehen, wie ich ein großes Projekt gemacht habe, den Forest Art Wisconsin Native Invasive, und sie ihr kleines Projekt gemacht haben und sie mal die Unterschiede der Dimension gesehen haben und sie auch ein Semester gebraucht haben für ihr Mini-Projekt, wozu ich ein Projekt mit über 20 Künstlern international mit Konferenz gemacht habe.
Also wo eine Kalkulation erstellt werden muss, wo
Sponsoren gesucht werden müssen.
Sponsoren gesucht, genau.
Ja, wo die Künstler eingeladen werden, wo der Wald gefunden werden muss, wo das Essen organisiert werden muss, die Übernachtung gefunden werden muss, der Katalog gedruckt werden muss, Einladung, Faltblätter, eine Konferenz mit etwa 20 Rednern, all das in 5,5 Monaten.
Ja, und das funktioniert natürlich nur in diesem Zeitraum, wenn man auch auf ein Netzwerk zurückgreifen kann.
Was ja schwierig war dort, aber geklappt hat.
Künstler finden für zum Beispiel einen Waldkunstpfad. Sie haben mal geschrieben, Goethe und die Brüder Grimm, das zieht eigentlich immer im Ausland, da ist das gar nicht so schwer.
Ja, in meiner Ausschreibung steht natürlich als erstes, wir sind in dem wunderschönen Wald am Böllenfalltor und dort ist der Goethe-Felsen und im deutschen Wald sind die Brüder Grimm zu Hause. Das zieht und wir haben natürlich wesentlich, wesentlich mehr Künstler, die kommen wollen. Ich kann ja immer nur 15 bis 17 nehmen, sonst ist es auch zu viel für uns. Wie sucht man aus? Ich werde das so oft gefragt und viele bewerben sich auch bei mir und ich muss natürlich gucken, wie passt es rein thematisch? Hat der Künstler schon mal mit dem Thema gearbeitet? Hat er im Freien schon mal gearbeitet? Weil manch einer traut sich das zu und es ist nicht so. Also da gibt es viele, viele Fragen und wir können mal eine Sendung nur über Kuratoren machen. Da könnte ich Ihnen das alles auseinandersetzen.
Ute Ritschel, wenn Sie einer Fee begegneten und die würde Ihnen sagen, du hast 3 Wünsche frei. Wie würden die lauten?
Also mein erster Wunsch wäre, dass ich genug Geld hätte für meine Kunstprojekte. 100%. Mein zweiter Wunsch wäre, dass ich ein schönes, wunderschönes Gebäude bekäme in der Nähe des Waldes, um all die Kunstprojekte verwirklichen zu können, die ich noch im Kopf habe, denn ich habe ganz, ganz, ganz viele noch im Kopf. Und man kann immer nur irgendwie 5% seiner Ideen realisieren. Und der dritte Wunsch wäre die weitere Internationalisierung der Kunstprojekte. Ich möchte, dass diese Projekte wahr werden und dass wir ein Netzwerk haben für Waldkunst. Und ich weiß, es ist möglich, weil der Wald, die ganze Klimadiskussion, die ganzen Nachhaltigkeitsdiskussionen, die sind genau dort, wo wir auch mit Waldkunst sind und auch weitergehen können.
Ute Ritschel, vielen Dank für dieses Gespräch. Und am Ende steht natürlich, wie immer, Musik, die Sie ausgewählt haben. Was ist das?
Ja, zurück zur Vergangenheit bei mir. Ich habe ein Jahr in Italien gelebt, in Florenz, und Kunstgeschichte studiert, ganz Renaissance. Und dort ist mir Saverino Mercadante begegnet. Ich habe ausgesucht das Flötenkonzert E-Moll, den ersten Satz davon, der sehr lebendig ist und mich an diese Zeit gerne erinnert, weil wir haben damals auch viel Vivaldi gehört, viel Bach. Und da hat Mercadante einfach nochmal einen neuen Akzent gesetzt, so ein bisschen Mozart, Rossini. Stil.